Ja, und die Predigt, die bringt uns heute wieder ein einerseits schwieriges Thema, andererseits schönes Thema, vielleicht sogar eins der schönsten Themen überhaupt. Wir setzen im Grunde fort bei dem, wo wir letzten Sonntag schon angefangen haben. Die Frage war ja, warum, also erstmal Gott redet und warum redet Gott? Und die Kurzantwort, die wir letzten Sonntag gehört haben, wenn man alles so auf einen Satz zusammenfasst, dann kann man sagen, ist es: Er möchte als liebender Gott mit uns im Kontakt sein. Ihr erinnert euch dran, nichts ist schlimmer, als wenn man nur zugetextet wird und nicht selber zum Reden kommen kann. Deshalb möchte Gott eben auch mit uns reden. Und dass wir nicht nur Zeiten haben, wo wir selber reden, sondern auch Zeiten haben, wo wir auf ihn hören. Weiterhin haben wir gesehen, letzten Sonntag, na, habe ich hier irgendwas falsch gemacht? Da. Genau. Matthäus 4, die Bibelstelle mit Vers 4, wo Jesus sagt: Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Also im Klartext: Wir brauchen das Reden Gottes, wir brauchen das Wort Gottes und sein Reden eben als Konkretisierung dessen, was in der Bibel steht, für unseren Alltag. Es gibt jetzt zwei Probleme an dieser Stelle, die auch mit diesen Grundvoraussetzungen zu tun haben. Und zwar, wir wollen das Reden heraus aus einer ängstlichen Grundhaltung hören. Du magst jetzt vielleicht denken: Wieso redet der von Angst, wenn Gott redet? Warum soll ich da Angst haben, wenn ich Gottes Reden hören möchte? Aber wir leben ja heute in einer optimierten Gesellschaft, in der möglichst keine Fehler passieren sollen. Und deshalb gibt es eine ängstliche Grundhaltung beim Hören aufs Reden Gottes, die sehr weit verbreitet ist, weiter verbreitet, als man denkt. Es gibt nämlich die Angst, dass ich bei diesem Gott nicht aus seinem Willen herausfallen darf. Bloß nicht aus dem Willen Gottes herausfallen. Ihr wisst nicht, wenn ihr jetzt darüber lächelt, wie viele Menschen sich mit diesem Gedanken umhertragen. Ich erlebe das immer häufiger in der Seelsorge auch, nicht immer häufiger, sondern habe es schon häufig erlebt in der Seelsorge. Würde nicht sagen, dass es jetzt mehr wird oder weniger, sondern dass Leute, die zum Teil gestandene Christen sind, mir irgendwann sagen: Du Dirk, ich habe tierische Angst, dass ich was Falsches gemacht habe und Gott mich nicht mehr lieb hat. Dass ich einfach Angst davor habe, irgendwie was Falsches gemacht habe und getreu dem Motto, bloß keinen Fehler machen. Wenn mir das passiert, dann könnte ich ja aus der Gnade und aus dem Segen Gottes herausfallen. Ich erlebe das bei Kindern. Wenn die einen Fehler machen, gibt es welche, die gehen damit nicht ganz leicht um, sondern denken: Oh nein, jetzt ist das Allerschlimmste passiert. Bis dahin, dass sie dann ihren Kopf einfach auf die Arme legen und nein, nicht ansprechen, gar nichts. Ich habe von einem Lehrer erzählt bekommen, dass der in seiner Klasse ein Kind hatte, das hat an der Tafel irgendeine Rechnung machen müssen im Unterricht. Mathelehrer war das. Und das hat sich an einer Stelle vertan, ne? Da hat das x Zahlen zusammenzählen, keine Ahnung, was die da genau gemacht haben. Und an einer kleinen Stelle hat sich's vertan. Er konnte das Kind die ganze Stunde nicht mehr ansprechen, weil es gesagt hat: Ich habe da was falsch gemacht, ich kann Mathe nicht, es ist alles blöde. Er hat mir erzählt, er hat das Kind nachher in den Nachbarklassenraum geschickt, wo also die Förderlehrerin ist, gerade mit zwei anderen Kindern, weil einfach kein Zugang mehr möglich war zu dem Kind, weil es was falsch gemacht hat. Wir lächeln jetzt darüber und sagen: Naja, komm, Kind. Eine Ziffer, ne, hast eine riesige Rechnung gemacht und dann eine Ziffer falsch. Das ist doch jetzt kein Weltuntergang an der Stelle. Ganz im Gegenteil. Deshalb bist du doch in der Schule. Es gibt Christen, die denken genau dasselbe und kriegen Panik, dass sie eben irgendwas falsch gemacht haben und Gott sie dann vielleicht doch nicht lieb hat. Dass Gott dann nachher sagt, wenn sie sterben: Ah nee, du kannst nicht in den Himmel. Also alles hätte ich ja vergeben, aber weil du das getan hast, musst du leider in die Hölle gehen. Und deshalb hören sie ganz ängstlich auf das Reden Gottes. Und das kann schon in der Jugend früh anfangen, dass jemand sagt: Oh nein, Ich darf mich nicht in diese Person verlieben, weil ich ja gar nicht weiß, ob Gott tatsächlich die für mich als Ehepartner ausgesucht hat. Und wenn ich die falsche heirate, dann könnte ich ja mein ganzes Leben verfuscht haben und alles hinüber sein und ich völlig aus Gottes Willen herausgefallen sein. Und ich meine, es ist richtig, da schon ein bisschen nachzugucken und nicht leichtfertig jeden zu heiraten, der einem über den Weg läuft. Aber letzten Endes hat Gott uns auch da eine gewisse Freiheit gegeben und es geht eben nicht darum, dass alles sofort vorbei ist. Manche werden eben von diesem Gedanken geleitet und dann verstopft einem die Angst die Ohren, dass man vielleicht irgendetwas falsch hören könnte und dann tut man gar nichts mehr und kommt keinen Schritt weiter. Und jetzt die andere Seite vom Pferd ist sozusagen, wo man runterfallen kann. Wir wollen sein Reden hören, weil wir Gott nützlich sein wollen. Und dann gibt es die Leute, die verstehen ihre Beziehung zu Gott wie die Beziehung zu einem Arbeitgeber. Als Arbeitgeber bin ich in der schönen Lage, meinen Angestellten zu sagen, hier, das musst du tun und das musst du lassen. Und dann muss der auch das tun, weil dafür kriegt er sein Geld und alles ist okay. Damit hat er sich damals einverstanden erklärt, als er bei mir gesagt hat, er möchte bei mir arbeiten und fertig. Und ich habe dann auch gesagt, in die Richtung geht das, also so läuft ja ein normaler Arbeitsvertrag letzten Endes. Manche denken, wenn ich als Christ Mitarbeiter im Reich Gottes bin, dann will ich natürlich sehen, was als nächstes zu tun ist, was meine Aufgabe jetzt ist als Mitarbeiter in diesem Reich Gottes. Und deshalb frage ich ihn und muss dann genau hören, was ist jetzt das, was ich genau tun soll. Mein Verhältnis zu Gott ist dann eben eher so bestimmt wie das Verhältnis eines Arbeitnehmers zu einem Arbeitgeber. Gott ist der Arbeitgeber in seinem Reich und ich bin sein Arbeiter und deshalb muss ich jetzt genau tun, was er sagt und sozusagen fragen, hey Chef, was ist mein Job heute? Was ist heute zu tun? Er bestimmt, was dran ist und was man tun soll und dann kann es losgehen. Beides trifft nicht genau das, was Gott eigentlich mit uns möchte. Aus 1. Johannes 4 haben wir schon letzten Sonntag gehört. Da heißt es, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer Gott liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, die Verse 7 und 8. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Da steht nicht, wer nicht liebt, arbeitet für Gott nicht. Oder wer Gott nicht liebt, hört seine Anweisungen nicht. Gott will viel mehr mit uns tun, als uns Anweisungen für unser Leben zu geben und einen Arbeitsauftrag nach dem anderen zu geben. Er will zu uns in Beziehung treten. Wir sind nicht diese kleinen Arbeitnehmer, denen man sagt, nun nimmst du diese Säcke weg und stellst sie dorthin, weil sie hier im Weg sind. Nein, er sagt uns, hey, wir wollen ein Fest vorbereiten, da soll Party losgehen und dann gucke ich selber und sage, hey Gott, dann willst du bestimmt, dass ich diese Säcke hier wegnehme und darüber trage. Das ist ein völlig anderer Ansatz dort. Stell dir mal vor, du bist ein Kind und du kommst jeden Morgen zu deinen Eltern und dann sagen sie dir, sagst du zu denen, hey Mama oder hey Papa, was soll ich heute tun? Und dann sagen sie dir mit ganz klaren Anweisungen, was anliegt. Und dann arbeitest du den ganzen Tag und am Abend gehst du dann ins Bett. Ganz brav, deine Eltern haben ja auch gesagt, ne? Zähne putzen, Schlafanzug anziehen, ins Bett legen. Und als du das alles getan hast, dann kommt dein Vater oder deine Mutter vorbei und fragt, alles erledigt? Und du antwortest ja und sie sagen, okay, wunderbar, schlaf jetzt. Und schalten dann das Licht aus und gehen. Das mag vielleicht einmal gut gehen, aber wenn das Tag für Tag so geht, was sind das für Eltern? Was ist das für eine Beziehung? Hey, als Kind willst du doch von denen auch mal in den Arm genommen werden. Als Kind wollt ihr doch einfach auch mal Quatsch machen oder sonst was. Da bist du ja nicht derjenige, der da einen Arbeitsschritt nach dem anderen macht. Bei uns zu Hause gibt es keinen Abend, an dem unsere zumindest kleinen Kinder, die Älteren wollen das nicht mehr so, abends beim ins Bett gehen auch noch mal in den Arm genommen werden. Das gehört einfach dazu zum ins Bett gehen Ritual und ist ein Teil davon. In der Pubertät hört das irgendwann auf, da wird das Verhältnis distanzierter. Aber das Prinzip bleibt bestehen, dass man doch eben kein Arbeitsverhältnis dort hat. Beim Reden Gottes geht es nicht in erster Linie um unser Tun, sondern es geht in erster Linie um Gemeinschaft mit Gott. Gott möchte Gemeinschaft mit uns pflegen. Und diese Gemeinschaft ist auch aus zwei Gründen wichtig. Erstens, ein geliebtes Kind hat Vertrauen, dass der Vater immer einen Weg hat. Wenn wir durch unsere Handlungen, durch das, was wir tun, Gottes guten Plan und Willen für unser Leben halten, wenn wir da rausfallen, etwa durch Sünde, dann weiß ein geliebtes Kind, dass Gott einen neuen Plan daraus entwerfen wird, den wir dann gehen können mit seiner Liebe und seiner Begleitung. Und zweitens, ein geliebtes Kind möchte auch nicht nur ein Handlanger sein, der möglichst schnell seine Arbeit erledigt und dann sich sozusagen dem Eigentlichen widmen kann. Ein geliebtes Kind möchte auch den Vater verstehen, möchte ihm näher kommen, Wege mit ihm gehen. Und dann wird es auch merken, dass es den Vater nicht unbedingt nach dem nächsten Schritt fragen muss, weil der offensichtlich ist, weil es den Willen des Vaters viel grundsätzlicher kennt und daraus weiß, was der nächste Schritt eigentlich ist und wie der aussieht. Und wenn es sich dann manchmal irrt bei den Schritten, dann weiß es aus dem ersten Punkt heraus, der Vater wird mich nicht verstoßen und sagen, ja, jetzt bist du aber kein Kind dieser Familie mehr. Jetzt musst du aus dem Reich Gottes austreten. Nein, dann wird es einfach genauer hinhören, um es beim nächsten Mal dann richtig zu machen und sehen, was Gottes Wesen in diesem konkreten Fall ausmacht, wie man an dieser Stelle jetzt auch weitergehen kann. Und deshalb als nächstes die Frage, wenn wir wissen wollen, wie Gott redet, was redet denn Gott eigentlich? In frommen Kreisen wird gerne gesagt, Gott hat mir gesagt, dass, und dann kommt irgendetwas, was Gott demjenigen aufs Herz gelegt hat, eine konkrete Anweisung in einer konkreten Situation. Gott hat dann einem Menschen glasklar gemacht, wie er in seiner konkreten Lebenssituation handeln soll, welchen Partner er heiraten soll, welchen Beruf ergreifen, welchen Schritt er tun soll, bis hinein in so ganz persönliche Alltagssituationen. Das nennen wir Führung und zugrunde liegt das Verständnis, dass Gott jeden Menschen eben führen möchte. Und dementsprechend meldet er sich dann auch zu Wort bei dieser Person. Nun ist es ja so, dass wir nicht zum ersten Mal das Reden Gottes hören. Dass Gott zu uns nicht zum ersten Mal durch solche Äußerungen redet. Denn wir haben ja die Bibel, die uns Gottes Wort in einem vom Heiligen Geist inspirierten Buch zusammenfasst. Sozusagen dem Kanon der Bibel. Deshalb, so habe ich es letzten Sonntag auch genauer ausgeführt, gibt es keine Offenbarung oder Weisung, die der Heilige Geist uns gibt und die dem biblischen Kanon widerspricht. Diese biblische Offenbarung hat dann sehr viele und klare Inhalte, die das, was wir als Gemeinde und letztlich auch alle Menschen auf dieser Erde tun sollen, sehr klar beschreibt. Und damit gibt es bereits Antworten auf die Frage, Herr, was soll ich tun? Oder was ist dein Wille? Und da hat die Bibel ganz klar Aufträge formuliert. Man könnte sie sozusagen Daueraufträge nennen, die dort sind. Zum Beispiel sollen wir, wie am Freitag oder jetzt gerade eben, aber eben nicht nur da, Gott loben und preisen, finden wir in der Bibel. Unser ganzes Leben soll eher ein Lob Gottes sein. Oder ein anderer Dauerauftrag, wir sind in die Welt gesandt, die gute Nachricht von Jesus Christus weiterzugeben. Wir sind auch dazu berufen, für Menschen zu beten, sie zu heilen und zu befreien. Das sind Daueraufträge, die uns Gott über die Bibel hinaus gegeben hat. Klare Anweisungen, die der Herr uns durch die Bibel gibt. Und das geht auch in die persönlichen Bereiche hinein. Die Bibel hat eine Fülle von Offenbarungen, die uns zeigen, wie wir zu leben haben. Zum Beispiel könnt ihr in der Bergpredigt nachlesen, da sind ganz viele Grundsätze darüber, wie wir leben sollen. Aber es gibt auch ganz klare Hinweise, was zum Beispiel das Eheverständnis angeht, der Umgang mit dem Geld, aber auch mit Strafe und Vergebung. Nun gibt es wieder manche, die sagen, naja, dann ist ja alles abgeschlossen. Im Rahmen des Dispensationalismus gibt es so eine Strömung, der Kessationismus, der dann sagt, naja, damit ist ja alles vorhergesagt und festgelegt. Und dann gibt es Leute, die sogar nachher sagen, deshalb gibt es bestimmte Gaben wie Prophetie nicht mehr in der heutigen Zeit. Und da berufen sie sich auf Stellen wie 1. Korinther 13, die Liebe vergeht niemals, es seien aber Weissagungen, sie werden weggetan werden, es seien Sprachen, sie werden aufhören, es sei Erkenntnis, sie wird weggetan werden, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise, wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. 1. Korinther 13, 8 bis 10. Ich denke, es ist fast offensichtlich, wenn man da hineinschaut. Hier geht es um das Vollkommene. Und in dieser unvollkommenen Welt ist das Vollkommene noch nicht da. Und deshalb wird es Prophetien und sowas alles noch geben, weil das Vollkommene eben noch nicht da ist, sondern erst kommt, wenn der Herr wiederkommt und wir bei ihm dann im Himmel sind. Und je nachdem, wie man die Zeiten jetzt rechnet und was man da schaut an der Stelle. Das, was stückweise ist, wird dann weggetan werden. Aber wir sind zumindest in dieser Zeit noch in diesem Stückweise drin und deshalb weissagen wir auch nur stückweise. Und das gilt ja bis heute. Die vollkommene Liebe hat die Erde noch nicht durchdrungen. Wir sehen es immer wieder, dass die Liebe an ihre Grenzen stößt und sehr viel Unrecht und Unleid und Leid in dieser Welt passiert. Und damit ist die stückweise Prophetie und Erkenntnis sehr wohl noch da. Auch 1. Johannes 4, Vers 1. Ihr Lieben, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, die von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. 1. Johannes 4, Vers 1 redet ja gerade davon, dass es falsche Propheten gibt. Aber wir müssen sie ja erkennen, weil es nämlich auch echte Propheten gibt. Ansonsten würde das ja gar keinen Sinn machen, eine Unterscheidung zu machen zwischen falschen und echten Propheten. Dann hätte da auch einfach stehen können, ihr braucht gar keinen Geist, weil es ja nur falsche Propheten gibt. Es gibt keine Propheten. Sondern der Text sagt ja genau das Gegenteil in 1. Johannes 4, Vers 1. Ihr Lieben, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in dieser Welt. Also wir, und damit kann ich zumindest von unserer Gemeindeleitung sprechen, gehen davon aus, dass der Heilige Geist sehr wohl heute noch wirkt, dass es Worte, Erkenntnis und Prophetien auch heute noch geschehen können. Denn sonst hätten wir ja auch keinen Kurs zum hörenden Gebet angeboten, wo es ja genau darum geht. Gott redet in unsere Zeit hinein. Gott tut auch heute noch Wunder. Und Gott handelt in unserer Zeit heute. Man kann sich da auch in eine andere Richtung eingrenzen, zum Beispiel indem man sagt, was Gott uns heute gibt, das muss genauso in der Bibel vorkommen. Erstmal natürlich darf es keinen Widerspruch zur Bibel haben. Völlig klar, dass es in dem Sinne sein muss, was dort drin steht. Aber nicht alles, was zwischen Himmel und Erde passiert, ist in der Bibel schon im Detail geregelt und ausführlich beschrieben. Und darum glauben wir, dass wir als Christen sehr genau prüfen müssen, ob sich etwas, was passiert und wir hören, mit dem biblischen Wort denkt oder ihm sogar widerspricht. Da haben wir als Christen eine ganz hohe Verantwortung, richtig hinzuhören, was wir hören und auch ruhig zu prüfen. Einer meiner Lehrer sagte dazu, nicht jedes Bauchgrummeln am Morgen, nicht jeder Traum ist gleich eine Botschaft Gottes, die wir bekommen, sondern prüft eben die Geister, die da sind. Und bei den Träumen kann es zum Beispiel manchmal einfach hilfreich sein, den Fernseher abends auszuschalten und nicht davor einzuschlafen. Dann würde man vielleicht nicht gleich Armageddon am nächsten Tag denken, bricht an, sondern vielleicht sehen, dass Gott noch andere Worte zu einem zu sagen hat. Scherz beiseite, tatsächlich ist jedes Wort gut zu prüfen, bevor man einfach leichtfertig sagt, der Herr hat zu mir geredet. 1. Johannes 4 heißt das ja, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Und deshalb haben wir ein großes Maß an Verantwortung. Und es ist richtig, wie wir es auch in der Bibel finden, dass die Gemeinde beziehungsweise der Einzelne diese persönlichen Wörter oder auch größere Wörter erstmal prüft. Und ärgere dich bitte nicht, wenn du dich mal verhört hast. Als Christen sind wir gerade in dem Bereich sehr angefochten, weil nicht nur Gott ist, der versucht, zu uns zu reden, sondern auch andere Stimmen da ganz leicht reinkommen können und versuchen können, uns da etwas zu sagen. Es gibt einen Widersacher, der versucht, das gute Hören auch zu verhindern. Fakt ist aber, auch nicht alles, was wir glauben, tun oder machen, steht in der Bibel schon drin. Also mal andersrum, wo ist die genaue Anleitung für die heute übliche Trauung, wenn wir hier eine Trauung durchführen? Da könnt ihr die Bibel aufschlagen und da findet ihr erstmal nichts darüber, ob der Ringtausch erst kommt oder doch nicht, oder erst der Segen gesprochen wird, wer da segnen soll, ob sie knien oder stehen sollen. Sagt die Bibel nicht direkt, gibt kein direktes Formular dafür, wie führe ich eine Trauung durch. Selbst die Praxis des Sonntagmorgen-Gottesdienstes, da ist es auch sehr mau, was wir in der Bibel finden. Wir finden da unterschiedliche Sachen, dass Gottesdienste gefeiert werden. Und wir haben von einigen Teilen wie dem Abendmahl ziemlich genaue Beschreibungen. Aber wie viele Lobpreislieder da vorkommen, steht oder sitzt man? Wo haben sie sich getroffen? Hin und her in den Häusern lesen wir bei dem einen, bei dem anderen haben sie sich da in so einem Versammlungsraum getroffen, bei wieder anderen haben sie sich in der Vorhalle des Tempels getroffen. Also da gibt es sehr unterschiedliche Varianten. Das ist nicht genau festgelegt. Und so lässt sich viele Einzelbeispiele ausführen aus unserem Leben, aber wir praktizieren sie einfach, weil wir Eindruck haben, dass es einerseits dem Willen Gottes entspricht, auch unser Sonntaggottesdienst, aber andererseits wir eben dabei auch den Freiraum nutzen, den Gott uns gegeben hat in dieser Sache. Ist nicht genau festgelegt in der Bibel, ob es um 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr oder 12 Uhr stattfindet. Allerdings tun wir das nicht, weil es uns eben Gott genau so in der Bibel vorgeschrieben hat, sondern weil wir dort eben den Freiraum nutzen, den Gott uns gegeben hat, und weil wir denken, uns daraus lesen, dass es auch dem Willen Gottes entspricht, was wir da tun. Und jetzt kommt es dazu, und da wird es ganz, ganz kribbelig bei dieser Geschichte mit dem Hören auf Gott. Nicht alles, was Gott zulässt, und das ist eine schwierige und eine gute Nachricht zugleich, hat immer mit den ursprünglichen Absichten Gottes mit uns zu tun. Wisst ihr, Matthäus 19 ist dafür ein ganz krasses Beispiel für so eine Notfallregelung. Da geht es nämlich um kaputte Ehen und ob man sich scheiden lassen kann. Und dort heißt es interessanterweise in Matthäus 19, Vers 8, da heißt es, er sprach zu ihnen, also Jesus: Mose hat euch erlaubt, euch scheiden zu lassen von euren Frauen, eures Herzens Härte wegen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ihr könnt jetzt gerne darüber mit mir streiten, ob das die Regelung von Mose nur war und Gott eigentlich völlig dagegen war oder ob es tatsächlich eine Regelung Gottes war, die da hineingekommen ist. Letzten Endes auch, wir können ja gerne eine Bibelstunde oder einen Vortragsabend drüber machen, da kann man ganz viel zu diesem Text sagen, dass das ja auch gewisse hilfreiche Seiten hatte dann an der Stelle gegenüber dem, was dort gewesen ist. Aber ob Gott sich nun nachher zu dieser Regelung gestellt hat oder nicht, dass Jesus sie so gesagt hat, bedeutet, hier gibt es eine Regelung, wo Gott einen Weg gezeigt hat oder eröffnet hat, die eigentlich nicht dem ursprünglichen Willen Gottes entspricht. Gottes Wille war es nie, dass sich Menschen einfach scheiden lassen. Punkt. Aber nun gibt es Ehen, die eben völlig kaputt gehen, wo es irgendwie dann doch nicht funktioniert. Und dann muss, ich nenne es jetzt mal einfach so, eine Notfallregelung eingreifen. Damit das nicht damit endet, wir können uns nicht scheiden lassen, außer beim Tod. Und dann muss der eine die Knarre ziehen und den anderen erschießen, um die Ehe zu beenden, weil sie nicht mehr lebbar ist. Nee, Gott hat gesagt, eigentlich sollt ihr euch versöhnen und alles gut werden an der Stelle. Aber wenn es partout nicht klappt, Herzenshärtigkeit heißt es hier, dann finden wir da einen anderen Weg. Ihr erinnert euch an dieses ganz erste, ne, ein geliebtes Kind weiß, dass der Vater dann noch irgendwie einen Trumpf aus der Tasche ziehen kann, wenn man total Mist gebaut hat. Und ja, manches muss man dann ausbaden und es ist nicht schön, was dann alles passiert. Und Auch eine Ehescheidung ist nicht eine schöne Sache, aber es gibt dann einen Weg. Ein anderes Beispiel ist das Königtum in Israel. Nicht nur, dass die Israeliten überhaupt einen König bekommen haben. Gott hat sich eigentlich dagegen gestellt und hat gesagt, hey, ich bin euer König. Warum wollt ihr da einen haben? Und dann, naja, gut, wenn ihr ihn unbedingt wollt, und dann gibt es dieses Königsgesetz, wo es dann darum geht, dass sie sogar, er wird eure Töchter nehmen und eure Söhne nehmen und sowas. Ne? Da malt er ihnen in schwierigsten Farben aus, wie schlimm es ist, einen König zu haben. Und die sagen trotzdem, wir wollen einen König haben. Und dann hat Gott nicht gesagt, na gut, dann verstoße ich euch Israel. Dann kriegt ihr jetzt den allerschlimmsten König überhaupt. Nein, er hat dann versucht, mit denen einen Weg zu gehen. Und das war nicht immer einfach. Schon bei David wissen wir, ne, der ja hoch gelobt wird, dass es da auch nicht alles so einfach war. Und das ist auch das Interessante, mit der Frau, mit der er Ehebruch begangen hat, und zwar richtig massiv, ne, inklusive Mord, ne, der hat ja den Mann von der Bathseba heißt sie, dann nachher töten lassen, indem er ihn da bei einem Kampf an eine ganz bestimmte Stelle hingestellt hat, wo er wusste, da werden sie dann alle sterben, weil er eben mit seiner Frau fremdgegangen ist. Die wurde dann schwanger und war ein Sohn und es war dann ein großer Sünden- und Vertuschungsfall. Aber auch Salomo, der nachfolgende, also König, war Sohn von dieser Bathseba. Und der war auch ein sehr gesegneter König, zumindest am Anfang, bis er sich dann auf die ganzen Frauen eingelassen hat. Das war der, wo Gott gesagt hat, hier, was möchtest du gerne haben? Und unter dem es ein riesiges Königreich dann gegeben hat. Im Volksmund heißt es deshalb, Gott schreibt auf krummen Wegen gerade. Gott schafft auch da neue Wege und er segnet uns da, wo wir möglicherweise sogar auf einem Weg der Sünde gegangen sind, aber dann zu ihm wieder umgekehrt sind. Das bedeutet nicht, da müssen wir wirklich aufpassen, dass es nicht in den falschen Hals kommt. Lasst uns umso mehr sündigen, damit Gott umso mehr Gnade bei uns hat und wir umso mehr uns freuen können, dass er wieder gerade Wege daraus macht und alles Hören auf ihn ist egal. Nein, ganz im Gegenteil. Man hat schon mit Konsequenzen dort zu kämpfen, aber Gott begleitet uns dort, wenn wir wieder zu ihm kommen. Aber genau das ist eben auch der Grund, warum ich unsere Verantwortung beim Hören und eben auch beim Prüfen und beim Umsetzen der Stimme Gottes so betone. Eben nicht alles ist vorherbestimmt und einfach zu sagen. Das ist nicht biblisch, wenn man zum Beispiel an die Diskussion von Sodom und Gomorra in 1. Mose 18 kann nachschaut, wo es ja Gott auch darum ging, wie er dann immer mehr da verhandelt wurde, bei wie vielen Leuten in der Stadt sie noch vernichtet wird oder nicht. Und es dann immer weiter nach unten geht von der Anzahl her. Oder auch beim goldenen Kalb in 2. Mose 32. Das ist auch nicht Gottes Plan mit Israel gewesen. Und er hat dann doch einen Weg mit ihnen gemacht. Und das ist genau der Punkt. Gott möchte in Liebe mit uns über seine Absichten sprechen. Und darum werden wir aufgefordert zum intensiven Gebet und Hören. Wenn alles vorhergestimmt wäre, dann wäre jedes Bittgebet, was wir sprechen würden, ja eine Anmaßung an Gott, weil er ja den Weg weiß. Aber das ist es nicht. Gott ist ein Gott der Liebe und darum haben wir Freiraum. Aber damit haben wir auch Verantwortung. Lasst uns deshalb ganz eng an unseren Herrn binden und auf ihn hören und ihn versuchen zu verstehen. Amen.